ARD.
Поздравляю весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области.
Das war Russlands Präsident Putin, der seine Streitkräfte beglückwünscht, dass sie die, Zitat, Neonazi-Truppen besiegt hätten, die in russisches Gebiet eingefallen waren. Nach eigenen Angaben hat die russische Armee die Region Kursk vollständig zurückerobert. Die Ukraine bestreitet das.
Die Bemühungen um einen Frieden könnten aber einen Schritt weiter gekommen sein, denn der ukrainische Präsident Zelensky hat sich heute mit US-Präsident Trump getroffen.
Das Treffen zwischen dem US-Sondergesandten Witkoff und Russlands Präsident Putin gestern soll wohl gut gelaufen sein.
Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko äußert sich zur Frage, ob die Ukraine Gebiete an Russland abtreten sollte.
Und das israelische Militär greift weiter Ziele im Gazastreifen an, mit verheerenden Folgen für die Menschen dort. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Mein Name ist Johannes Zuber.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, Russlands Präsident Putin hat es ja immer wieder als eine Bedingung für einen Frieden mit der Ukraine genannt, die Rückeroberung der Region Kursk. Das scheint jetzt laut Kreml der Fall zu sein.
Kreml-Sprecher Peskow hat heute gesagt, dass alle ukrainischen Truppen aus der russischen Region Kursk abgezogen worden seien. Das habe der Generalstabschef der russischen Streitkräfte Gerassimow dem russischen Präsidenten Putin mitgeteilt, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax. Und wie wir gerade zu Beginn gehört haben, hat Putin bereits die beteiligten Truppen in einer Videoansprache beglückwünscht und von einer vollständigen Niederlage des Feindes im Grenzgebiet von Kursk gesprochen.
Gibt es denn dazu schon Reaktionen aus der Ukraine?
Ja, ukrainische Beamte bestreiten die Behauptung. Der ukrainische Generalstab hat mitgeteilt, dass seine Streitkräfte die russischen Truppen im Sektor Kursk weiterhin zurückhalten.
Okay, was das jetzt für die Verhandlungen über einen Waffenstillstand bedeutet, das kann man schlecht abschätzen. Aber was anderes könnte vielleicht Bewegung reinbringen. Es hat nämlich eine unerwartete Besprechung in Rom gegeben.
Da hat US-Präsident Trump überraschend seinen ukrainischen Kollegen Zelensky getroffen. Die beiden waren zur Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus im Vatikan. Und das Weiße Haus sprach danach von sehr produktiven Gesprächen. Weitere Details sind aber nicht bekannt. Es war das erste Mal, dass die beiden aufeinander getroffen sind, nach diesem, ja, man kann sagen, denkwürdigen Eklat im Weißen Haus. Wir erinnern uns, Trump und sein Vize J.D. Vance haben Zelensky da vor laufenden Kameras beschimpft. Heute also wieder ein Treffen. Über die Hintergründe des heutigen Gesprächs berichtet unsere Kiew-Korrespondentin Maria Fedorova.
Die Begegnung folgte auf mehrere Tage voller Spannungen zwischen dem Weißen Haus und der ukrainischen Führung über die Eckpunkte eines möglichen Friedensabkommens sowie auf Medienberichte, wonach die Ukraine dem Weißen Haus einen Gegenvorschlag überreicht haben soll. Demnach soll der Vorschlag keine Forderungen mehr nach einer garantierten NATO-Mitgliedschaft enthalten. Außerdem sei darin die Formulierung enthalten, die Ukraine solle vollständig wiederhergestellt werden, ohne jedoch klarzustellen, was genau damit gemeint ist. Der Pressesprecher des ukrainischen Außenministeriums Georgi Tichy kommentierte die Berichte und wies darauf hin, dass derzeit viele Spekulationen im Umlauf seien und man nicht allen Meldungen Glauben schenken solle. Eine offizielle Stellungnahme der ukrainischen Seite liegt bislang nicht vor.
Also zumindest erstmal eine symbolische Annäherung zwischen den USA und der Ukraine. Wichtiger könnte aber das Treffen gestern gewesen sein. Da hat sich der US-Sondergesandte Witkoff in Moskau mit Russlands Präsident Putin getroffen. Wir hatten ja gestern im Podcast darüber berichtet. Danach hat sich Trump ja ziemlich zufrieden mit dem Gespräch gezeigt.
Er schrieb, dass die Gespräche wohl kurz vor einer Einigung stehen. Die beiden Seiten sollten sich jetzt auf hoher Ebene treffen, um die Sache zu Ende zu bringen. In den meisten Punkten, da sei man sich schon einig. Wie genau das Treffen abgelaufen ist, das erzählt unser Korrespondent Frank Eichmann.
Wie geht's, Herr Präsident? Gut, danke, schön, Sie zu sehen. Dann ein Witkow-Putin-Händeschütteln, der gemeinsame Gang Richtung Verhandlungstisch, setzen, Ende des öffentlichen Teils im Kreml. Neben Putin sein außenpolitischer Berater Uschakow und Wirtschaftsexperte Dmitriev, gegenüber nur Witkow, neben sich eine Übersetzerin. Dies ist inzwischen Treffen Nummer 4 des Trump-Vertrauten und Sondergesandten mit Putin. Auf dem Tisch das, was der US-Präsident einen Ukraine-Deal nennt und was Russlands Außenminister Lavrov Stunden vor dem Treffen in einem CBS-Interview so einordnete. Der US-Präsident glaubt zu Recht, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Der Präsident hat von einem Deal gesprochen und wir sind bereit zu einem Deal, aber es gibt spezielle Elemente, die noch feingetunt werden müssen. Die Nachrichtenagentur Reuters veröffentlichte das durchgesickerte Trump-Papier und daneben auch eine Art Weiterentwicklung von europäischer und ukrainischer Seite. Folgt man dem Trump-Entwurf, würden die USA sowohl die Krim als russisches Gebiet anerkennen, als auch die 4 ukrainischen Gebiete, die nach ihrer Teilbesetzung als eigenes Territorium in die russische Verfassung geschrieben wurden. Diese Abgabe eigenen Gebietes würde wiederum der ukrainischen Verfassung widersprechen und zudem völkerrechtlichen Normen widersprechen. Gegenidee von ukrainischer und europäischer Seite: erst ein Waffenstillstand, danach in Ruhe den künftigen Status klären. Aber hat Vermittler Trump überhaupt Druckmittel gegen Putin, wenn der trotz sehr weitreichender Zugeständnisse nicht einmal zu einem Waffenstillstand bereit ist? Der renommierte russische Wirtschaftsexperte Sergei Gurjew, er lebt seit über 10 Jahren im Ausland, sagte im Interview mit einem russischen Online-Kanal, Trump könnte die Sanktionen, darunter auch die Erdölsanktionen, verschärfen. Dann hätte Putin noch weniger Geld und wäre gezwungen, den Lebensstandard der Russen weiter zu senken. Und das würde zu mehr Unzufriedenheit führen. Diktatoren werden üblicherweise ja nicht von Oppositionsführern beseitigt, sondern von Leibwächtern, Freunden, Thronfolgern. Sicherheit bringt, dass die Menschen um die Diktatoren herum glücklich und wohlgenährt sind. Das versteht Putin. Und so könnte Trump Putin mit seiner Drohung von Waffenlieferungen an die Ukraine oder verschärften Sanktionen tatsächlich zu Verhandlungen zwingen. Möglich aber auch, dass sich Trump mangels erfolgreicher Vermittlung komplett aus den Friedensbemühungen herauszieht. Die 3 Stunden Putin-Witkow-Gespräch jedoch haben durchaus einen Fortschritt gebracht, so hinterher der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten Juri Uschakow. Konstruktiv und sehr nützlich war das Gespräch, man habe sich bei einer Vielzahl internationaler Themen angenähert. Was die Ukraine-Krise selbst anbelangt, so erörterten sie insbesondere die Möglichkeit, direkte Gespräche zwischen Vertretern der Russischen Föderation und der Ukraine wieder aufzunehmen. Vom US-Sondergesandten Witkow selbst gab es keine Stellungnahme, bevor seine Autokolonne 3 Stunden nach der Ankunft wieder vom Kreml-Gelände rollte.
Die Frage, ob die Ukraine Gebiete abtreten muss für einen Frieden mit Russland, die ist also noch nicht geklärt. Selenskyj selber hat ja immer wieder betont, und wir haben es auch im Beitrag gerade gehört, dass das eben gegen die ukrainische Verfassung verstoßen würde. Eine andere Stimme, die kommt jetzt aber mitten aus Kiew, und zwar vom dortigen Bürgermeister Vitali Klitschko. Er hat in der BBC Folgendes gesagt.
It's a very difficult political decision to give up our territory to Russia. Right now it doesn't take a solution. Right now a lot of conversation about possible solution. And one of the scenario, what you say, is to give up the territory. It's not fair, but for the peace, temporary peace, maybe it can be solution. Temporary.
Also Klitschko sagt, es werden viele Szenarien diskutiert und eines davon ist, Gebiete an Russland abzutreten. Das sei zwar schmerzhaft und es sei auch nicht fair, es könne aber vielleicht eine Lösung für den Frieden sein, zumindest vorübergehend.
Okay, dann lass uns jetzt doch mal auf den Nahen Osten schauen. Das israelische Militär hat seine Angriffe auf den Gazastreifen wieder intensiviert. Schon gestern sind bei Luftangriffen auf 2 Häuser im südlichen Gazastreifen in Khan Yunis 21 Menschen getötet worden. Das berichtet eine örtliche Klinik. Was ist heute passiert?
Heute haben sich die israelischen Luftangriffe eher auf den Norden von Gaza konzentriert, also auf Gaza-Stadt und Beit Hanun. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet von mindestens 4 Toten und 5 Verletzten. Außerdem spricht der palästinensische Zivilschutz von mindestens 30 Menschen in Gaza-Stadt, die noch verschüttet sein sollen.
Israel blockiert ja seit Anfang März die Hilfslieferungen in den Gazastreifen, auch um die Hamas bei den aktuellen Gesprächen in Kairo über eine Waffenruhe unter Druck zu setzen. Aber das trifft natürlich vor allem die Zivilbevölkerung. Wie ist da die derzeitige Lage?
Ja, wie man sich vorstellen kann, natürlich katastrophal. Das berichtet unser Korrespondent Julio Segador und er fasst es in seinem Kommentar so zusammen.
Die Menschen in dem kleinen Gazastreifen werden inzwischen seit 18 Monaten herumgeschoben wie auf einem Schachbrett. Von einem Flüchtlingslager zum nächsten. Dann geht es weiter in eine sogenannte sichere Zone, die sich eben nicht als sicher erweist, nachdem Artilleriefeuer die Zelte dort in Brand setzt. Und irgendwo in diesem zerbombten Kampfgebiet, vermutlich unter der Erde in dunklen, feuchten Tunnelanlagen, werden noch immer Dutzende israelische Geiseln gefangen gehalten von menschenverachtenden Terroristen, die nicht nur für das größte Pogrom unter Juden seit dem Ende des Holocaust verantwortlich sind, sie haben mit der Terrorattacke des 7. Oktober 2023 eine Kriegsdynamik in Gang gesetzt, die am Ende den Lebensraum Gazastreifen, wenn nicht vernichtet, so auf Jahre hinaus zerstört hat. Ein Lebensraum für mehr als 2 Millionen Menschen, die alles verloren haben. Das Tragische an diesem Krieg, es scheint, dass diese 2 Millionen Menschen den Terrorkämpfern der Hamas und auch dem hochgerüsteten israelischen Militär völlig egal sind. Anders lässt sich nicht erklären, dass die Hamas immer wieder zivile Strukturen bis hin zu Schulhäusern und Kliniken als Angriffszentralen wählt, die dann bombardiert werden. Anders lässt sich nicht erklären, dass Israels Militär bei seinen Angriffen auf die Hamas auf Zivilisten unzureichend Rücksicht nimmt, was die hohen zivilen Opferzahlen bei diesem Krieg belegen. Die Frage, wer für diesen Krieg verantwortlich ist, rückt angesichts der humanitären Situation immer mehr in den Hintergrund. Denn wichtiger als der Blick zurück ist es zu verhindern, dass Tausende in den kommenden Wochen buchstäblich verhungern. Seit Anfang März kommen keine Hilfslieferungen mehr in den Gazastreifen. Es ist Israels Druckmittel, um der Hamas die Lebensader abzuschneiden. Es trifft aber vor allem die Menschen im Gazastreifen. Kinder, Kranke, Alte, ihre Lebenschancen sinken von Tag zu Tag. Es scheint keinen zu kümmern. Wo bleibt hier der Aufschrei der Weltgemeinschaft angesichts einer humanitären Lage, die sich von Tag zu Tag zuspitzt? Es gibt ihn nicht. Und der Einzige, der möglicherweise entscheidenden Einfluss nehmen könnte, US-Präsident Donald Trump, schwadroniert stattdessen von der Riviera des Nahen Ostens. Immobilienhaie sind Steine wichtiger als Menschen. Die Menschen im Gazastreifen wurden ihrer Lebenschancen beraubt, sie sind verzweifelt und hoffnungslos. Und nur, weil sich Terroristen und Kriegspolitiker eben nicht auf ein Ende der Gewalt einigen konnten. Für sie gilt, was Bertolt Brecht einst auf den Punkt brachte: Kein Vormarsch ist so schwer wie der zurück zur Vernunft.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Redaktionsschluss für diese Ausgabe heute war 15 Uhr. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.